Nutze die mächtigen Marketingstrategien von Netflix, Allianz, Google und Co. und mache Marketing wie ein Marktführer.
Genau darum geht es in unserem neuen Live-Training am 13. Juni um 11 Uhr.
Hole dir jetzt dein kostenfreies Ticket unter marktführermarketing.de.
Bernie und Uwe, bei euch sieht immer alles so einfach aus. Da geht doch immer alles glatt, gell? Nein, geht es nicht. Wir wollen mal ganz ehrlich sein und wir kriegen von euch immer diese Frage und wir kriegen aber auch die Frage, was waren eure größten Fuck-Ups? Und herzlich willkommen zur heutigen Episode, die große Fuck-Up-Show bei Geschichten, die verkaufen. Bernie fängt an, ich werde ihn fragen, was ist das größte Scheitern, was er jemals hatte und was hat er daraus gelernt und was kannst du daraus mitnehmen? Und was das ist, das erzählt er uns direkt nach dem Intro. Zwei Dinge sind heute wichtig. Das erste ist, wir haben exakt das gleiche Hemd an, wenn du dir das hier auf YouTube anguckst.
Es ist nicht unabgesprochen.
Nur unabgesprochen. Es ist sogar wirklich das gleiche Hemd. Wir haben hinten reingeguckt auf Schildchen. Wir wollen auch gar nicht sagen, woher es kommt. Aber es ist exakt das gleiche Hemd. Da siehst du schon mal, wir haben uns gesucht und gefunden. Das zweite ist, wir haben ja einmal die Woche ein Live-Webinar, ein Live-Training zum Thema Business Storytelling und Content Marketing. Und da haben wir die 5 größten Herausforderungen für Menschen, die das betreiben. Und Punkt 4 ist es, dass Menschen immer nur die ganzen Erfolgsgeschichten erzählen. Und wir sagen all unseren Teilnehmern in der Ausbildung und unseren Kunden, erzählt nicht immer nur alles, was gut gelaufen ist, weil sonst seid ihr halt wie Teflon. Und wir sagen ja immer bei Geschichten, die verkaufen, wir entteflonisieren Marken und Personen und geben ihnen Ecken und Kanten, damit sie anfassbar werden. Und so eine Ecke und Kante hat Bernie heute mitgebracht, weil natürlich auch bei uns nicht immer alles perfekt gelaufen ist und läuft. Nur wir natürlich nicht alles immer erzählen, aber wir wollen uns natürlich noch ein bisschen anfassbarer machen, als wir es sowieso schon sind. Wir lassen euch ja eh hier schon so hinter die Kulissen gucken und deswegen werde ich heute mal Bernie fragen, was in seinem Leben vielleicht auch mal nicht geklappt hat. Also bei der Wahl des Geschäftspartners ist ja alles für ihn gigantisch gelaufen, kann man sagen. Das war alles super. Aber was ist denn bei dir mal nicht so gut gelaufen?
Ja, Uwe, da gab es einiges. Also erstmal, ihr könnt euch auch freuen, weil Uwe ist dann nächste Woche dran. Und ich interview dich dann, nämlich zu deinen größten Fail bzw. Fuck-up. Aber, ey, Uwe, wie es so ist im Unternehmerleben, da funktionieren ein paar Sachen nicht. Und ein paar Sachen funktionieren halt mehr nicht. Und ein paar funktionieren so halb nicht. Dann hätte es mal fast funktioniert. Und dann funktioniert es auch irgendwann mal. Und so ein Ding war bei mir zum Beispiel Stylester.
Ja.
Und Stylester war eine Online-Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Experten.
Die wievielte Company war es, nachdem du dich bei Sport1, also ja. Deutsches Sportfernsehen, war der junge Mann in der Geschäftsführung, aber danach bist du ja raus, hast dich selbstständig gemacht. Die wievielte war es denn?
Das war tatsächlich der auslösende Vorfall sozusagen.
Ach komm, ich dachte, es war Gyro Bowl.
Genau, Gyro Bowl gab es während Sport1 und DSF. Also an all meine Kollegen, die jetzt gerade vielleicht dieses Video sehen oder zuhören, es gibt einen Grund, warum ich immer so mucksmäuschenstill mit dem Stefan damals in Konferenzräume verschwunden bin. Wir haben da nicht gekuschelt, sondern wir haben da tatsächlich unser Baby Gyro Bowl quasi immer besprochen und auch vorangebracht. War ein cooles erstes Projekt. Ich bin damals tatsächlich draufgekommen, Uwe, ich habe es dir schon ein paar Mal erzählt, ich habe bei TechCrunch damals einen Beitrag gelesen, der hieß The One Million Dollar Idea. Dachte ich mir, boah, geil.
Das will ich auch.
Will ich auch.
Die Million will ich auch.
Und so kam es dann irgendwie, dass wir dieses Produkt über echt ein paar Umwege nach Deutschland geholt haben, Deutschland, Österreich, Schweiz, auch für Japan die exklusiven Vertriebslizenz hatten. Keine Ahnung, warum Japan. Wir haben irgendwie die Lizenz bekommen, wahrscheinlich, weil wir irgendwie gutes Storytelling eingesetzt haben, um diese Dame davon zu überzeugen, dass wir die Richtigen dafür sind.
Die haben es euch zugetraut.
Und es war natürlich am Ende des Tages dann nicht die One-Million-Dollar-Idee für uns, aber es war geil, weil ich habe super viel gelernt, was das Thema Produkt angeht, was das Thema Handel angeht, wie du überhaupt ein Produkt in den Handel bekommst.
Das war eine Essensschale für Kinder.
Genau, es war eine Snackschüssel für Kinder, mit der Kinder nichts mehr verschütten konnten. Also ihr könnt euch das vorstellen, das war eine Schüssel in der Schüssel, die man in alle Richtungen drehen konnte.
Das war ja eigentlich auch schon ein Mini-Fuck-Up, gell?
Ja, war ein Mini-Fuck-Up, vor allem, Uwe, der größte Fuck-Up.
Aber dann kam Stylester.
Dann kam Stylester, aber kurz noch, weil Gyro Bowl auch eigentlich ein geiler Fuck-Up war. Es ging gleich straight mit dem Fuck-Up los. Du kannst dir vorstellen, Stefan und ich verhandelt, dann haben wir uns mega gefreut, haben echt diesen Klassiker
die Million schon gesehen.
Fake it till you make it gemacht. Wir haben uns ausgegeben als die größten Direct Response Experten, weil DRTV, also das klassische Call-in-TV und auch das Verkaufsfernsehen, gab es ja damals bei Sport1 und beim DSF. Und das haben wir zwar nicht gemacht, aber wir waren trotzdem die Experten. Okay. Und das fanden die amerikanischen Kollegen halt extrem spannend, dass wir das halt voll drauf haben und haben uns dann die Rechte gegeben. Also es war echt crazy. Aber die erste Fuhre Gyro Bowl bestellt, 15.000 Stück. Und das war eine Ladung. Wahnsinn. Das war ein kompletter Hochseekontainer. Wir waren ja total blauäugig. Das war so, ja, da kommen halt so ein paar Stück. Und ja, Stefan, die stellen wir bei dir in den Keller, oder? Ja, klar, passt.
Easy.
Und dann kam der LKW an mit diesem Hochseekontainer. Und auf einmal stand es bei Stefan in Ismaning vor der Tür. Und wir so,
15.000 Pakete.
Und wir so, oh mein Gott, wohin mit dem Zeug? Der LKW-Fahrer schaut uns an, wo soll ich denn das abladen? Wir so,
habt ihr einen Gabelstapler?
Hier, Gabelstapler. Keine Ahnung. Wir sind zwei Typen, die hier in dem Keller ein Lager aufbauen wollen. Zum Glück war Stefans Keller leer sozusagen. Und wir konnten das alles da runterbringen. Haben wir auch gemacht. In knackigen 4 Stunden haben wir alles da runtergeschleppt. In unsere Mittagspause, by the way.
Das war lange Mittagspause.
So. Sehr lange Mittagspause. Aber das Ding war dann, wir haben uns natürlich gefreut wie Schmitzkatz. Dann packen wir das erste Ding aus. Und wenn du halt ein Produkt in Deutschland vertreiben möchtest, ja, dann solltest du halt eine deutsche Verpackung haben mit einer deutschen Gebrauchsanleitung. Ganz, ganz wichtig. Naja, und als wir das Ding dann ausgepackt haben, eins von den 15.000 war es eine englische Verpackung mit einer spanischen Gebrauchsanleitung.
Hör auf.
Und wir so, fuck, was machen wir jetzt? Wir haben natürlich eine Lösung gebraucht. Also das ist natürlich, du bist natürlich extrem du hast nichts zu melden. Wenn du hier jetzt mit China, mit der Fabrik in Kontakt trittst, so, sorry, ihr habt uns das Falsche geschickt, sagen die, ja mei,
ja,
ist halt so.
Ja, genau.
Kannst du zurückschicken, aber bringt dir leider nichts. Na, da hast du wirklich die Arschkarte sozusagen. Also mussten wir schnell eine Lösung finden. Das war der Fuck-up vorm Fuck-up mit Stylester sozusagen. Und wir haben dann aber eine Lösung gefunden, indem wir Aufkleber gedruckt haben, in der Größe von der Verpackung, wo wir quasi wahrheitsgetreu alles vom Design auch so gemacht haben, dass es kaum aufgefallen ist, mussten halt nur 15.000 Mal den Aufkleber auf die Verpackung kleben, per Hand, und eine deutsche Gebrauchsanleitung in so einen kleinen Schlitz, der an der Verpackung war, reinschieben.
Das waren viele Mittagspausen.
Das waren wirklich viele Nachtschichten. Also wir haben das nachts gemacht, nach der Arbeit sozusagen, weil das wäre sonst ausgeartet. Das war zu crazy. Aber dann hat es auch funktioniert irgendwann mal. Und wir haben wirklich dann das Produkt gut verkauft, war aber dann nicht so der Renner am Ende des Tages. Es waren viele gute Learnings dabei. Wie gesagt, also viel im Handel gelernt, viel mit dem Handel, weil davor hatte ich nie mit dem Handel was zu tun. War super cool. Dann kam aber Stylester. Und Stylester war tatsächlich, der ein oder andere würde sich fragen, Bernie,
was hat denn Stylester
im
gemacht?
Friseur-Business und im Wellness-Business zu tun gehabt. Naja, Stylester war eine Buchungsplattform für Friseurtermine und für Wellness-Termine. Also Nagelstudio, also bin ich ja auch total am Start gewesen.
Dein Thema?
Ja, klar. Shellac und so, ich war voll drin. Dann Massagestudios und so, also wirklich alles, was halt so im Beauty- und Wellness-Bereich war. Der Grund, warum ich draufgekommen bin, Uwe, war damals, ich bin umgezogen ins Glockenbach, war quasi in einem neuen Viertel und hatte keinen Friseur. Und habe halt online geguckt, so, was gibt's denn hier so ums Eck irgendwie bei mir? Und habe dann super viel gefunden über Google, aber hatte dann Medienbruch drin, weil ich dann wirklich zum Telefonhörer greifen musste. Und das war für mich als Onliner, als Produktmanager, ich war damals ja erst eine Geschäftsführung beim DSF, dann war ich im Produktmanagement, habe verschiedene Abteilungen aufgebaut, und als Produktmanager im Digitalbereich fragst du dich halt gleich so,
Warum
jetzt das Telefon?
Ja, verstehe.
Ich möchte das online buchen. Und so kam die Idee zu Stylester quasi. Und es hat dann ein paar Wochen gedauert, bis ich auch den ersten Business Angel überzeugen konnte, dass das eine gute Idee ist. Und dann haben wir einfach angefangen. Also ich habe dann wirklich selbst, weil ich halt im Thema war, die Wireframes gebaut. Also wie muss dieses Produkt aussehen? Ganz, ganz grob erstmal sozusagen. Komplettes Produkt durchdesignt. Hatte dann zwei tolle Entwickler und auch Designer, den Dimitri aus London, der dann für Google gearbeitet hat. Also es hat gezeigt, dass er war wirklich sehr, sehr gut. Wir hatten ein geiles Design, ein gutes Look and Feel, und es hat einfach Lust gemacht, das Produkt zu nutzen. Also wirklich seinen Termin online zu buchen. Und haben das Produkt dann entwickelt. Wir haben das Produkt entwickelt, es war auf dem Markt. Ich war dann natürlich derjenige als Gründer, der in die ganzen Salons reingelatscht ist und das Produkt verkauft hat. Ich hatte es auf meinem iPad damals und bin in die Salons rein und habe ihnen dieses Produkt verkauft. Hat auch funktioniert. Also, weil ich bin wirklich erst rausgegangen, Uwe, entweder wenn sie mich rausgeschmissen haben oder wenn sie unterschrieben haben. Davor nicht. Ich habe mich da einfach wie so eine Zecke festgesetzt, habe gesagt, so, nee, ich gehe nicht. Ich bleib hier sitzen. Du unterschreibst oder ich bleib. Und du schneidest mir die Haare und machst alles Mögliche. Nicht Scherz. Also als Gründer ist man dann natürlich ja echt heiß und auch wirklich, man ist so eine Zecke. Man akzeptiert auch erstmal kein Nein. Also außer es wird grob. Dann natürlich, dann natürlich
nicht. Als mit Scheren auf dich losging und Glätteisen.
Ja, genau. Aber zum Glück hatte ich da einen ganz guten Draht zu den Gründern auch, zu den Friseur, zu den Salonbetreibern etc. pp. Die haben das auch verstanden, um was es geht bei Stylister. Die haben den Value auch erkannt, den Wert, was das Produkt hat. Nur hatte ich eines nicht auf dem Schirm. Dazu komme ich dann gleich. Das war auch, warum
Stylister... Bis hierhin klingt es noch ganz gut.
Warum Stylister dann auch nicht so wirklich funktioniert hat, wie wir uns das am Ende vorgestellt haben. Es war 2011, by the way. Also 2011, vor genau 10 Jahren.
Krass. Digitales Steinzeit.
Vor 10 Jahren, ja, wirklich. Krass. Und habe dann tatsächlich meinen Job damals gekündigt, Uwe, weil ich das Ganze ja noch nebenbei gemacht habe, gemoonlighted, wie man so schön sagt. Also immer nachts, wenn der Mond aufgegangen ist, saß ich am Rechner und habe das alles zusammengehackt sozusagen. Und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo es einfach nicht mehr ging, so nebenbei. Es war nicht mehr möglich. Also ich habe das eh wirklich hardcore ausgereizt, im Sinne von, wie viel Zeit ich eigentlich für meinen Arbeitgeber aufgewendet habe. Also bitte verzeiht mir, liebe Sport1-Kollegen von damals, wenn ich mal geistig abwesend war, dann wisst ihr, wo ich damals war, und zwar bei Stylister. Sozusagen, es war halt mein Baby. Also ja. Es war auch mein Ticket. Es war mein Ticket in die Selbstständigkeit sozusagen, mein Ticket in das Startup-Leben, von dem ich halt damals so viel mitgekriegt habe. Weil, Uwe, du weißt es ja, und ihr wisst es vielleicht auch, aber ich sag's euch nochmal, mein Job war ja damals ganz am Anfang in der Geschäftsführung beim Deutschen Sportfernsehen, mich mit Startup-Unternehmern zu treffen, mich mit ihnen in Meetings zusammenzusetzen und zu schauen, passen die Produkte zur Constantin Medien AG, passen die Dienstleistungen irgendwie und kann man da Media for Equity, Media for Revenue Deals einfädeln und kann sich die Firma da irgendwie dran beteiligen. Und da wurde ich halt einfach heiß. Da hatte ich Bock, es dann selbst zu machen.
Na, du hast die ganzen Use Cases gesehen.
Alles. Mega. Ich habe gesehen, hey, das sind Typen wie und Ladies wie, also das sind halt ganz normale Menschen, also wie du und ich. Ja. Und dann dachte ich mir, cool, das kann ich auch. Ja, klar. Und dann habe ich es einfach gemacht. Aber dann war halt irgendwann der Punkt, wo es nicht mehr so ging, dass ich es nebenbei mache, und bin zu meinem damaligen Vorgesetzten gegangen und habe ihm das halt erklärt und wollte am Ende des Tages ein Sabbatical. Ich wollte ein Jahr Zeit, um mich darauf zu fokussieren und zu schauen, kriege ich es hin, wenn ich den vollen Fokus drauf gebe, oder wird es nichts? Aber ich weiß es dann zumindest, weil es war nichts Halbscharriges, es war nichts, was halt nur so nebenbei irgendwie lief, sondern es war was, wo ich mich voll drauf konzentriert habe. Und naja, leider wurde mir dieses Sabbatical verwehrt, obwohl mehrere Personen in dem Unternehmen dann Sabbaticals für Weltreisen etc. bekommen haben. Das habe ich nicht verstanden, weil ich wollte unternehmerisch tätig werden. Ja. Wäre ich gescheitert, was ich am Ende des Tages bin mit dem Projekt, dann wäre ich als als Intrapreneur zurückgekommen.
Als Weitergebildeter.
Super weitergebildet, ohne Kosten für die Firma. Geil. Aber ich hätte extrem viel Wissen reingebracht. Weißt du, unternehmerisches Wissen, unternehmerischen Drive. Das wurde damals halt noch nicht so gesehen. Heute glaube ich,
du wärst dankbar gewesen, zurückkommen zu können. Also du wärst auch noch ein geiler Mitarbeiter gewesen, der natürlich gedacht hat, so, ey, danke, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt und danke, dass ihr mich wieder zurücknehmt.
Total.
Also das wäre eine doppelte Motivation gewesen.
Total, wirklich.
Ich wäre unschlau von deinem damaligen Chef.
War es tatsächlich, aber ich glaube, generell war früher das Mindset, es war einfach noch nicht so weit. Heute, glaube ich, sieht es nicht nur in der Firma anders aus, sondern in vielen anderen Firmen, die das schon erkannt haben. Ja. Ich meine, dieses Thema Sidepreneur gibt es ja jetzt mittlerweile. Ich meine, Peter macht es ja genial vom Sidepreneur Podcast. Das ist ja wirklich ein etabliertes Thema mittlerweile. Naja, hatte dann aber direkt in diesem Meeting auch gekündigt, habe gesagt, okay, wenn ich das Sabbatical nicht bekomme, dann ciao, dann bin ich jetzt raus. Und ich weiß noch, ich bin im Auto zurückgefahren dann, weil ich bin dann tatsächlich auch gegangen. Also ich war dann raus. Und saß im Auto und hab so ein Handyvideo gemacht, das ich heute leider nicht mehr hab, wo ich so wirklich so, yeah, wow, krass, ich hab's echt gemacht, so wow, crazy, auf meinem damaligen Blackberry von der Firma. Blackberry, wir hatten Blackberry, ja.
Ich auch.
Oh, geil. Ich hab
sie geliebt.
Das war, ich hatte das mit dem Ball in der Mitte, weißt du? So. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt.
Das war mega.
Naja, auf jeden Fall war ich dann halt voller Fokus auf Stylister. Und ich habe ja vorhin erwähnt, dass es da so einen Punkt gab, den ich in meinem Research, in meinem Benchmark nicht beachtet habe.
Ein kleiner,
aber extrem wichtiger. Und der war, dass das System ja komplett digital war. Also für den Salon und für den Buchenden sozusagen. Da kommt irgendein Hacker und macht alles platt. Und da hatten halt bestimmte Parteien dann am Ende ihre Bedenken, das zu machen.
Klar.
Und das war am Ende leider auch der Kill und der Overkill für Stylister, weil ich dann einfach nicht diese kritische Masse erreicht habe. Es waren viele weitere Mitbewerber, die hatten dann den längeren Atem. Aber
gibt's auch heute? Wer ist noch der Player?
Also es gab damals Salonmeister, mit denen sind wir damals zusammen gestartet. Die wurden dann von Treatwell gekauft.
Ja, den Namen kenne ich.
Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr heute euren Friseurtermin online gebucht habt oder online bucht, dann meistens über Treatwell. Also ich buche super häufig über Treatwell. Finde ich super, dass es die gibt und dass die sich durchgesetzt haben am Markt und dass es auch funktioniert. Mhm. Zum damaligen Zeitpunkt, das war halt wirklich noch wirklich früh. Es war super early, es war echt früh.
Was also, war dein Learning? Also was hast du mit raus?
Du musst dir auch vorstellen, schau mal, die Friseure, die waren damals happy, wenn sie ihre Facebook-Seite bedient haben. Für die war
wenn
so,
sie eine hatten.
Ja, wenn sie überhaupt eine hatten. Für die war so, jetzt kommt da ein Typ mit einer Software an. So, ey, was soll ich denn damit? Ich schneide Haare.
Auf einem iPad.
Ja. Das war einfach too much.
War es deiner Zeit voraus. Aber was war das Learning? So also was hast du mitgenommen? Ja, oder das, die zwei, drei Sachen, wo du sagst so,
absolut.
Das hat sich eingebrannt.
Das wichtigste Learning für mich war im Endeffekt, und das war das, was ich heute auch wirklich noch immer mache und mir auch zu Herzen nehme, nicht zu schnell in die Themen reinzuspringen. Mhm. Das war was früher tatsächlich, dass ich war sehr schnell excited. Weißt du, ich war sehr schnell so, boah, geile Idee.
Das wird das Million-Dollar-Projekt.
Wirklich so, boah, da bin ich dabei. Mega, geiles Ding. Und hab dann aber vor lauter Vorfreude, weil es sind einfach Themen, ich bin schon immer schnell begeisterungsfähig für so Technologiethemen gewesen. Heute immer noch. Du weißt es, Uwe, das ist einfach, das steckt in meinem Blut. Mhm. Und da schiebt man dann bestimmte Sachen auch zur Seite. Obwohl man sie vielleicht sieht, schiebt man sie aber weg, weil man sie gar nicht sehen will. Das ist so einfach im
Tunnel. Selektive Wahrnehmung.
Genau, im Tunnel und so. Ey, das klappt schon. Ich lege da jetzt den sechsten Gang ein und bretter einfach nach vorne und über jeden Huckel fahre ich einfach drüber. Ich springe einfach drüber, das passt schon. Und heute schaue ich mir die Themen wirklich genauer an. Ich gehe viel tiefer auch in den Benchmark, in die Analyse. Also wirklich viel tiefer, weil das war damals für mich das größte Learning, nicht die Dinge zu übersehen, die am Ende kriegsentscheidend sind. Weil klar, als End-User, der ist happy. Der war damals auch schon happy mit der Lösung. Aber der eigentliche User, der Kunde, der bezahlt, war der Salon. Und den habe ich nicht tief genug analysiert. Das war auch dann das Problem. Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages habe ich wahrscheinlich so zusammengerechnet 30.000 Euro versenkt, mein eigenes Geld.
Immer noch. Also fies, ich habe keine, aber nicht,
ich habe keine
komplett Verschuldung.
Ich habe keine Schulden. Ich habe keine Schulden gemacht.
Ach, toi.
Habe echt sau viel Geld verloren. Also alles, was ich hatte. Shit. Ich habe damals meine Ausbildung bei BMW gemacht. Als 18-jähriger Hosenscheißer, als Automobilkaufmann. Und du kannst dir vorstellen, bist du dann in dem Autohaus und siehst die ganzen Autos und denkst dir, oh, den will ich, oh, den will ich, oh, so ein E6, so ein E36 BMW oder so ein E46, oh, das wäre geil, so ein Dreier. Haben wir aber nie einen gekauft. War echt immer sparsam, habe gespart, weil ich wusste, irgendwann brauche ich das Geld, irgendwann kommt diese Situation. Und das war damals für mich Stalzer.
Ja.
Aber es sollte halt am Ende des Tages nicht so sein. Hat 1,5 Jahre gedauert, die ganze Reise. War da auch schon bei den Fuck-Up-Nights, die kennt vielleicht der ein oder andere, hab da auch schon über das Thema gesprochen, was mega Spaß gemacht hat. Also da wird es ja gefeiert. Ich meine, wie heute auch. Mann, wir müssen sowas feiern. Wir müssen sowas
viel
mehr feiern. Solche Phasen, Fuck-Ups, gehört einfach dazu. Ohne geht's nicht. Ohne hätte ich diese Themen gar nicht gelernt. Und ohne diesen Fuck-Up mit Stalzer, der extrem wichtig für mich war, auch in meiner Weiterentwicklung, in meiner Evolution als Unternehmer, ohne den Fuck-Up hätte sich damals auch nicht das Team von Kinoheld kennengelernt. Und es hätte Kinoheld gar nicht gegeben, weil Stalzer war der auslösende Event, der auslösende Vorfall für das nächste Thema, das kommen sollte, wo wir auch im Buchungsprozess, im Ticketing waren, am Ende des Tages eine Buchungsplattform gebaut haben, Kinoheld, weil sich da schon die Hälfte des Teams kennengelernt hat.
Geil. Und weil es viel mehr deine Themenwelt war, ne?
Viel mehr. Ich
war also als filmfieler Mensch sozusagen.
Total.
Oder cinemafieler Mensch.
Ja, und da ging es
auch ein geiles Learning übrigens, ne? Also bleib bei deinen Themen, mit denen du dich per se erstmal gut auskennst. Weil du das natürlich immer, wie du selber sagst, wenn du benchmarken musst, wenn du tiefer reingehen musst, das kannst du tun. Aber es wird Menschen geben, die in dem Bereich schon einen Vorsprung haben. Du kannst automatisch eigentlich schon nicht mehr einer der allerersten sein, was du nicht immer sein musst. Aber du bist natürlich sehr viel schneller der Erste, wenn du in einem Thema bist, was dich per se schon mal anspricht oder wo du dich auskennst.
Und da gehst du auch die extra Meile.
Ja, genau.
Weißt du, weil du gehst die extra Meile nicht dort, wo das Cash ist oder wo der Fame ist oder keine Ahnung, wo der schnelle Euro zu machen ist, sondern du gehst die extra Meile mit den Themen, die dir Spaß machen. Das ist auch so ein ganz wichtiges Learning, das ich früher noch nicht gesehen habe. Weißt du, da habe ich gesehen, hey, da ist eine Marktlücke. Das ist ein Markt, der hat 1 Milliarde Marktvolumen nur in Deutschland. Da hole ich mir ein Piece of the Pie, ein Stück vom Kuchen.
Ja, ja.
1% nur. Mhm. Aber hey Leute, das ist eh schon das falsche Denken. Und da brauche ich nur 1% dann und dann bin ich
Millionär.
Multimillionär.
Milliardär.
Das ist leider falsch. Auch ein Big Learning.
Geil. Mega cool. Ey, vielen Dank fürs Teilen. Ich fasse mal zusammen. Dinge, die du heute mitnehmen kannst. Erstens, beschäftige dich erstmal mit den Themen, die dich sowieso schon umgeben. Don't create, just document the hustle. Bleib mal erst in deinem Themengebiet und dann erweitere dich. Du darfst auch deine Themen, die du als Marke rollierst, die dich umgeben, darfst du erweitern. Aber bleib mal am Anfang bei dem, womit du dich eh schon gut auskennst, weil dann ist auch die Recherche und die Content-Kreation einfacher. Zweitens, was haben wir noch für ein schlaues Learning? Erzähl nicht immer nur diese glatten Geschichten. Sei kein Teflon. Entteflonisiere dein Marketing. Erzähl mal ein bisschen was. Weil wenn du jetzt noch gerade zuhörst oder zuguckst, an dieser Stelle bist du der lebende Beweis, dass Menschen eben auch gerne die Fuck-ups hören. Die Dinge, die nicht rund gelaufen sind, aber immer, und jetzt kommt schon die ganze Magie, das ist das dritte Learning, verbinde es immer mit einem Learning. Auch wenn du was erzählst, was nicht gut gelaufen ist, mach hinten noch eine Klammer und erzähle, was haben andere davon? Nämlich zum Beispiel diese Nuggets, die wir dir gerade mitgeben, dass du die anwenden kannst, auch ohne eine Kinderschüssel zu verkaufen oder ein Buchungssystem für Friseure. Also das ist das, was wir dir erzählen, ist universell und du kannst es anwenden. Mach deine Themen hinten raus universell und anschlussfähig. Was kann jemand lernen, der nicht das Gleiche erlebt hat, aber der trotzdem was von der Philosophie mitnehmen kann? Und das ist schon die ganze Magie. Und dann wird dein Content geil und dann werden deine Themen spannend und du wirst Menschen zu dir ziehen, die vielleicht auch schon mal was Blödes erlebt haben, aber das Gefühl haben, wenn der so cool damit umgeht, und das war ein richtiger Fail, der hat 30.000 Euro versenkt, der junge Mann, der bleibt trotzdem lustig, der sitzt hier und erzählt jetzt gerne darüber und rückwirkend ist es natürlich immer lustig, darüber zu erzählen, aber du wirst Leute anziehen, die ähnlich ticken wie du. Und das ist Content Marketing. Und wenn du jemanden kennst, der diese Geschichte auch hören muss, dann leite diese Episode gerne weiter und du weißt es ja, wir freuen uns wie Schnitzel, wenn du hier ein Like da lässt, ein Abo da lässt und wenn es dir gut gefallen hat, auch eine tolle Bewertung. Wir freuen uns auf die nächste Episode mit dir und ansonsten genieß deinen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal und ich freue mich vor allem auf nächste Woche Uwe zu interviewen, was sein größter Fuck-up und Fail war.
No! Ciao!